This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Frühjahr 1944, Vercors bei Grenoble. Der Eingang des Tunnels erinnert mich an einen gähnenden Mund. Hektisch blicke ich mich nach rechts und links um. Rings um uns herum Berge. In ihnen lauert unser tödlichster Feind. Partisanen. Sie leben im Gebirge und kennen es so gut wie ihre Westentasche. Täglich müssen wir mit einem Angriff rechnen. Vor ein paar Tagen hat es meinen besten Freund Bart erwischt. Ich habe Angst, einen Schuss in den Rücken zu bekommen und nicht sofort tot zu sein. Nicht nur einmal musste ich mit ansehen, wie die Schwerstverletzten abtransportiert wurden, nur um vor dem Eintreffen im Lazarett zu verbluten. Krieg. Eine grausame, tödliche Maschine. Und ich stecke mittendrin. Der Tunnel soll an die 800 Meter lang sein, erklärt uns Leutnant Biss. Sein Wiener Dialekt ist mir bereits so vertraut wie mein eigener. Reingehe? Fragt einer der Kosaken, die sich der Wehrmacht als Freiwillige angeschlossen haben, weil sie in ihrer Heimat Russland von Stalin verfolgt werden. Raue Burschen sind das, richtige Söldner, von denen nicht alle gut Deutsch können. Die Männer machen sich schon bereit, den Tunnel zu betreten. Angst sackt in meine Eingeweide. Ich verspüre den Drang, einfach nur wegzulaufen. Heinrichsberger, sagt Leutnant Biss, Sie bleiben hier und bewachen den Eingang. Jawohl, gebe ich zurück. Wieder flackert mein Blick Richtung Berge. Ob es hier draußen wirklich sicherer ist als im Tunnel? Der erste Kamerad wird von der Dunkelheit gefressen. Dann der zweite, der dritte. Bis alle acht, inklusive unseres Leutnants, fort sind. Ihre Stiefel scharren, doch das Geräusch wird immer leiser, bis es schließlich ganz verschwindet. Die Kosaken, die mit mir draußen geblieben sind, zwinkern kaum. Ihre Augen sind stets auf die wilden Felsen gerichtet, von denen aus die Partisanen die beste Übersicht haben und von dort aus auf uns runterschießen können. Von hier unten kann man ohne MGs überhaupt nichts gegen sie ausrichten. Bevor man reagieren könnte, sind sie ohnehin wieder in der Wildnis verschwunden. Wumm. Ein dumpfer Knall reißt mich aus den Gedanken. Leute, jetzt ist was passiert, rufe ich erschrocken aus. Wir müssen rein, schauen, was mit unseren Kameraden passiert ist. Ein Obergefreiter, der herantrabt, ist kreidebleich geworden. Wir müssen rein, wiederhole ich. Er sieht aus, als würde er gleich zusammenbrechen. Hat er nicht immer mit seinen Heldentaten an der Ostfront geprahlt? Jetzt steht er hier wie festgefroren und kann sich nicht bewegen. Ohne ein Kommando abzuwarten, haste ich los. Gebückt renne ich so schnell ich kann. Dunkelheit, nichts als Dunkelheit. Pulverdampf und Staub legen sich auf meine Zunge und hinterlassen einen zähen Schleim, sodass ich kaum Luft bekomme. Eternitplatten hängen von der Decke. Da. Röcheln. Stöhnen. Ein Sterbender. Ich kenne die Geräusche. Vor mir das Bild des Grauens. Meine Kameraden. Meine Kameraden, die vor wenigen Minuten noch neben mir standen. Lebendig. Lachend. Alle liegen hier. Regungslos. Sie sind tot. Ich folge dem Stöhnen und beuge mich nach unten. »Herr Leutnant, sind Sie's?« »Keine Antwort, nur ein Seufzen. Doch ich bin mir sicher.« Ich beuge mich nach unten und greife nach ihm. »Ich muss ihn doch aus den Trümmern nach draußen ziehen.« Meine Hand schnellt zurück, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Ich bekomme nur noch seinen blanken Oberarmknochen zu fassen. Die Explosion hat Muskel und Fleisch von ihm fortgerissen. In dieser Sekunde stirbt Leutnant Biss. und mit mir die Hoffnung. Ein Überlebender, ruft jemand aus. Was für ein Glück. Die Partisanen. Der ganze verdammte Tunnel war voll mit Dynamit. So also sieht der Krieg aus. Ich trete ins Freie und ringe nach Luft. Dann gehe ich in die Knie. Dankbarkeit durchflutet mich. Ich lebe. Wie durch ein Wunder. Hätte ich den Befehl bekommen, reinzugehen, wäre ich jetzt einer der Toten. Jeder Soldat ist vom Zufall abhängig. Ich bin mir sicher, dass es Schicksal ist. Dieser Moment ist vorherbestimmt. In der heutigen Folge spreche ich mit Sepp Heinrichsberger. Sepp wurde am 3. Oktober in München geboren. Als waschechtes Münchner Kindl zieht die Familie aber auf den Doberhof bei Höselwang, das ist ein Dorf in der Nähe des Chiemsees in Oberbayern. Schon als kleiner Bur muss Sepp mit auf den Bauernhof anpacken und ist die harte Arbeit von klein auf gewohnt. Insgesamt hat er noch 7 weitere Geschwister. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, erlebt Sepp mit, wie einige Bewohner des Dorfes der Partei beitreten und Nachbarn denunziert werden. Früh lernt er, dass man seine eigene Meinung nun nicht mehr sagen darf. Seid ruhig, sonst holen sie euch ab und stecken euch ins KZ Dachau, ist ein häufiger Spruch, um die Leute mundtot zu machen. Kurz nach Sepps 17. Geburtstag erhält er die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. 2 Wochen später muss er sich im Lager in Donauwörth melden. Sepp wird der 3. Kompanie des Pionierbataillons zugeteilt und fährt von München aus mit Güterwaggons an die französische Atlantikküste. In Grenoble, einer Stadt in den französischen Alpen gelegen, müssen die deutschen Soldaten stets mit Angriffen aus dem Hinterhalt durch Partisanen der Résistance rechnen. Sepps bester Freund Bart Huber wird von einer feindlichen Kugel getroffen und verblutet nur wenige Meter von ihm entfernt. Der Hass der französischen Bevölkerung auf die deutschen Besatzer wächst Tag für Tag mehr. Sepp muss mit ansehen, wie Vergeltungsmaßnahmen an Zivilisten und gefangenen Partisanen verübt werden. Kurz nach der Landung der Alliierten erlebt er eine schreckliche Odyssee in amerikanischer und französischer Kriegsgefangenschaft, unter anderem in Gibraltar, New York und New Mexico. In einer Kohlemine in Frankreich gerät Sepp unter einen Kohlewagen und bricht sich den Schädel. Alle seine Fluchtversuche missglücken. Wie durch ein Wunder erreicht Sepp letztendlich direkt an Heiligabend 1947 seine Heimat. Die Erlebnisse belasten ihn noch heute. Ich habe Sepp am Flughafen in der Nähe von Rosenheim getroffen. An das Fliegen hat er sein Herz verloren und verbringt jeden Tag viele Stunden vor Ort, kümmert sich um den kleinen Flugplatz, tankt Maschinen auf und mäht dort den Rasen. So kann er seiner Leidenschaft nachgehen und beobachtet die Flugzeuge, wie sie in den Himmel steigen, über den Horizont fliegen und wieder landen. Hört jetzt rein in das Interview, damit ihr Sepps Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Achtung, das nachfolgende Gespräch kann Spuren von Bayerisch enthalten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich kommen durfte. Das gefreut mich richtig. Könnten Sie zu Beginn etwas, eine kurze Biografie geben, wann Sie geboren wurden und wo? Ja,
wo ich geboren bin?
Ja.
In München.
München, Münchner Kindl sozusagen. Sind Sie da aufgewachsen oder sind Sie dann umgezogen?
Aufgewachsen. Das war so, meine Mutter hat so ein Becken gehabt.
Mhm.
Ja, das ist immer schwer da mit der Geburt. Und da war sie in der Frauenklinik in München.
Mhm.
Weil die in der Nähe von München daheim war, bei Landsam, von Landsam. Ja.
Mhm.
Und da ist sie da reingegangen. Und aufgewachsen bin ich in Höselwang, auf dem Bauernhof dann, weil sie da hingeheiratet hat. Und ja. Bis ich eigentlich da gehabt müssen zum Militär.
Haben Sie Geschwister?
Geschwister, 7 Geschwister.
7 Stück, ui. Der wievielte sind Sie in der Reihe?
Wie?
Der wievielte sind Sie? Der älteste oder?
Jetzt sind uns noch 3.
Ah ja. Und alles Burma oder am Madel?
Ja, der Jüngste, der ist 40 geboren, der ist in Weiden.
Mhm.
War da draußen nochmal Küchenchef in Weiden und da der Haus gekauft noch hat und so.
Ah ja, und der Älteste, sind Sie das?
Und Schwester, in diese Kantine. Ich habe vor ein paar Jahren den Schlag getroffen.
Mhm. Was sind Sie für ein Jahrgang?
25.
25er Jahrgang.
Ich war 2 Jahre Krieg und 2 Jahre Gefangenschaft.
Mhm. Wie war das Leben damals auf dem Bauernhof? Da haben Sie wahrscheinlich viel mithelfen müssen als Kinder.
Auf dem Bauernhof, da habe ich arbeiten müssen. Bis Jäger gebiet, ist ja klar.
Mhm.
Es hat ja nichts anderes gegeben. Und nachher bin ich in die Gefangenschaft gekommen. Nach Amerika.
Ach, nach Amerika sind Sie
gekommen? Hat mich umgeschifft, ja.
Ui, das hat er nie gehört.
Nein.
Aber wie war Ihr Leben auf dem Bauernhof, als Hitler 33 die Macht übernommen hat? Wie hat sich das Leben für Sie als Familie geändert? Hat man da was gemerkt oder im Alltag bis zum Einrücken nicht verändert?
Ich habe nicht mehr arbeiten können. Ich habe keine schwere Arbeit mehr machen können, weil mich die Amerikaner rüber haben nach Frankreich, da haben sie mir das Bergwerk rein. Und da haben wir dann eine Rollweile eingezwickt.
Ui.
Sind der Kopf hochgestanden und da.
Ah.
Das ist das Ding vom Rollweile.
Mhm. Ah, Wahnsinn.
Und da habe ich nachher keine schwere Arbeit mehr machen können.
Mhm.
Ne? Das habe ich lang gespürt.
Wie war der Tag, als Sie eingerückt sind? Der Tag, als Sie eingerückt sind, wie alt waren Sie da und welches Jahr waren da?
22. Ja. Wie ich eingerückt bin.
Mhm. Wie alt waren Sie da?
17 Jahre und 3 Monate.
Ah ja.
Ja.
Und das war, wann war das dann? 42 dann? Na, früher?
43 an Januar.
Mhm.
Das hat noch gelangt.
Ja. Wo sind Sie dann hingekommen?
Da, nach München, zu den Schwarzen Pionier. Und dann sind wir runtergekommen. Da ist dann der Italiener, hat er zuerst zu Deutschland geholfen und da hat er umgesiedelt.
Mhm.
Dann sind wir nach Grenoble gekommen. Und das war Grenoble war das größte Partisanengebiet von ganz Frankreich.
Okay.
Wenn man sich vorstellt, da haben wir von Norden rein und Süden raus. Ne? Und rund um die Berg, so wie die Kampenwand,
haben wir sie quasi so eingekesselt.
Da. Und da haben sie die Partisanen halten können.
Mhm.
Da haben wir viele Verluste gehabt. Aber mei.
Die Ausbildung in Minger, wie kann man sich die vorstellen? Was habt ihr da machen müssen?
Ja, die Schwarzen Pionier, da haben wir Brückenbau Ausbildung gehabt. Wir haben mit Granatwerfer eine volle Militärausbildung.
Mhm.
Granatwerfer
Schießen.
Und Minen legen und alle Teufel haben wir gemacht. So war das.
Wie lange ist es gegangen, die Ausbildung? So 3-4 Monate oder wie kann man sich das vorstellen? Bevor Sie eingeguckt sind, wie lange hat das ungefähr dauert, die Ausbildung?
In München?
Mhm.
Die Ausbildung?
Ja, so 3 Monate, oder?
4 Wochen.
Ich lese gerade im Buch hier, dass Ihr Vater mal gesagt hat, etwas Negatives über die Nazis, hat er gesagt. Dann hat der Bürgermeister gemeint, da braucht man sich nicht wundern, wenn man abgeholt wird. Dass immer
so,
gesagt wurde,
ja.
Dann kommst du ins KZ Dachau.
Das hat der Bürgermeister dort mal gesagt, ne? Das kommt davon, wie man nachher abgeschoben wird.
Was hat Ihr Vater gesagt gehabt? Wissen Sie das noch?
Nichts. Das war bei den Nazis so. Da sind da solche Denunzianten gewesen, dass es grausam war.
Ehrlich?
Da hat es Leute gegeben, die wo nur andere hingekommen haben, nicht denunziert, dass sie schön da gestanden sind.
Mhm.
So war das.
Ne? Nachbarschaft oder Leute, die man kennt hat wahrscheinlich.
Ja, also Nachbarschaft überall.
Mhm.
Ja.
Sind leider weggekommen dann damals, oder hat einfach keiner mehr sich was sagen trauen?
Wie?
Hat sie keiner mehr was sagen trauen dann?
Aber woher?
Ja, sonst ist man abgeholt
worden. Meine Mutter hat immer gesagt, sagt sie auch nichts, sonst kommen wir auf Dachau. Bei uns waren sie dagegen.
Mhm.
Aber das war geheim. Ne? Der Nachbar, der war bei der Partei.
Ah, das ist gefährlich.
Ne? Und, aber der Nachbar war keiner, der wo andere denunziert hat. Mhm. Das hat der nicht gemacht.
Ne? Da hat man ja, also man hat einfach seine Meinung nicht mehr sagen dürfen damals.
Überhaupt nicht.
Ja.
Der Pfarrer hat einmal gesagt, an der Predigt, was in der Zeitung steht, ist alles erlogen. Mhm. Und da ist einer ein Urlaub da gewesen, der hat so eine Sprich gemacht, was sie die gemacht haben, gegen den Bodenfeldzug und so. Dabei war der nie an der Front vorne, sondern der Feldküchen.
Mhm.
Und der hat ihn hingehängt. Da ist der Pfarrer auf Dachau gekommen.
Ist der wieder zurückgekommen oder weiß man nicht, was mit dem passiert ist?
Der und der Nachbar, der, wo ich schon gesagt habe, ne, der, wo bei der Partei war, der und noch einer sind zu zweit nach München gefahren und haben den Pfarrer wieder rausgebracht von Dachau.
Ah, okay.
Und dann haben sie den Nachbarn von der Partei rausgeschmissen. So war das.
Wahnsinn.
Ne? Wer der andere war, das war ich nicht mehr. So ist da zugegangen früher.
Ja, damals war ja große Armut, bevor Hitler an die Macht gekommen ist. Und dann, als er an die Macht gekommen ist, haben die Leute ja sich versprochen, dass es Arbeitsplätze gibt, ein besseres Leben.
Genau, ja.
Was hat sich da verändert? Oder?
Deswegen ist er der hingekommen. Weil er so eine schlechte Zeit war damals. Da sind die Leute zum Betteln umeinander gegangen, dass die Kinder ernähren haben können. Nach dem Ersten Weltkrieg bis 1933. Und ich kann es den Leuten nicht verübernehmen, wenn sie einen Hitler gewollt haben, weil er der Arbeit versprochen hat.
Ja.
Und was tut man alles, dass man was zu essen hat?
Mhm. Ja? Ja.
Deswegen ist er hingekommen. Sonst war der nicht hingekommen. Und da dieser so ein Verbrecher geworden ist, das hat auch niemand gewusst.
Waren Sie damals bei der Hitlerjugend? Gab es in Hösel-Wang so?
Ich war nicht bei der Hitlerjugend. Aber wir haben immer zu den Appelle gehen müssen.
Ne? Wo waren die damals in Hösel-Wang?
In Hösel-Wang.
Wo war so? War da ein Appellplatz oder ist man zu.
Nein, da haben wir Militärausbildung gehabt.
Auch in Hösel-Wang?
Ja.
Ah, okay.
Wie wir noch in die Schule gegangen sind, haben wir schon Militärausbildung gehabt. Hinlegen, Aufmarschmarsch, hinlegen, Aufmarschmarsch.
Wahnsinn.
Ja, war der fürchterlich damals.
Die Autobahn zwischen Rosenheim und Salzburg ist ja auch damals in derer Zeit gebaut worden.
Ja, die ist damals gebaut worden.
Da haben wir auch viele Arbeitsplätze dann bekommen. Klar. Und konnten dann die Familie deswegen ernähren.
Da haben die Leute Arbeit gehabt und deswegen haben sie ihn gewollt.
Ja.
Nicht? Ich meine, man kann sich die Leute nicht für übernehmen, wenn sie ihn gewollt haben, was sie essen gehabt haben für die Kinder. Einer, das war der Schäffler, ein Binder, hat man früher gesagt, der wo die Jauchenfässer, früher waren die Jauchenfässer aus Holz, oder so Wannen gemacht hat und so Zeug, da war der Älteste, der war so alt wie ich, der Sohn. Ne, nachher hat der Vater auch was machen lassen, gell? Weil er für die Kinder was zu essen gebraucht hat. Und dann vorn draußen, vor dem Haus, vor der Haustür, und der Vater zahlt. Und nachher hat die Mutter gesagt: Luis, warte ein bisschen, ich hab noch was für dich. Dann hat uns ein Lauf Brot gebracht. Dann hat der gesagt, mei, da werden sie die Kinder freuen, wenn ich heimkomme.
Ja. In der Schule hatten Sie da Fächer wie Rassenkunde oder Erdbiologie? Oder wie ist das Schulwesen da abgelaufen?
Meine Schule ist normal abgelaufen. Ne? Ich bin mit 7 Jahren aus der Schule gekommen.
Mit 7 schon?
Es war dort.
An der 7. Klasse sind Sie.
Wie ich rausgekommen bin, da ist das erste Mal das 8. Schuljahr eingeführt worden. Aber ich bin befreit worden, für die Landwirtschaft, da ich arbeiten habe können. Mhm. Nicht so gewesen wie heute, dass unter 15 Jahren keine schwere Arbeit mehr machen dürfen. Mhm. Heute spielen sie ja so.
Haben Sie sich als Jugendlicher oder als Kind für die Politik interessiert?
Für Politik?
Ja. Ja.
Überhaupt nicht.
Können Sie sich erinnern, als Sie die Einberufung gekriegt haben? Wie ist das abgelaufen damals?
Na ja, klar. Bin ich nach München gekommen.
Aber wie haben Sie davon erfahren? Haben Sie einen Brief gekriegt oder sind Sie...
Ja, da hat es ja bloß eine Karte gegeben. Mhm. Da ist die Nummer drauf gestanden, das ist alles. Dort mal schon. Da ist ja der Mensch auch bloß mehr eine Nummer gewesen. Mhm. Ja? Und da haben wir die Einberufung bekommen. Das war gerade so eine kleine Karten.
Sind Sie der Älteste der Familie oder?
Nein, zwei Schwestern waren noch älter.
Ah ja, also waren Sie der älteste Sohn quasi. Ja. Wie, wissen Sie noch, wie Ihre Eltern reagiert haben, als Sie die Einberufung gekriegt haben? Wie ist denen gegangen, als der Sohn einberufen wurde?
Was die Eltern gesagt haben? Mhm. Haben wir nichts. Wir haben gehen müssen.
Ja.
Wenn wir nicht gegangen wären, dann hätte es bummt und dann hätten wir mal erschossen worden. Mhm. Da hat es nichts gegeben. Nichts anderes gegeben für ihr.
Aber Ihr Vater hat nicht einrücken müssen, oder? Der war schon zweit, oder?
Der war dort schon 50 Jahre. Mhm. Nicht? Und da 50 Jahre haben sie nicht mehr einrücken gebraucht.
Okay.
Erst später, bevor der Krieg gar war, da ist so eine Art Heimwehr ist da aufgestellt.
Der Volkssturm, gell? Das Volkssturm. Haben die Kinder und die Eltern leid. Sie sind zum Zug gebracht worden vom Vater damals. Wie war der Abschied, als Sie, man das, wusste ja nicht...
Das war das so. Ich bin mit an. Siehst du, der ist von da drungen. Zugleich eingerückt. Mhm. Haben wir einrücken müssen. Da hat es einen Schnee gehabt. Und da haben wir mit dem Schlien sind wir nach Hindorf gefahren.
Mit den Pferden vorne dran?
Mit den
Pferden.
Aha. Ne? Dann sind wir nach Hindorf zum Zug gefahren und da ist noch abgegangen nach Donauwörth. Zum Reichsarbeitsdienst hat das geheißen. Mhm. Und da haben wir aber mehr Militärausbildung gehabt. Arbeit haben wir nicht viel brauchen. Wir haben halt ausgebildet worden fürs Militär.
Also schießen, Handgranaten werfen, Minen verschalen?
Handgranaten werfen und sowas noch nicht. Mhm.
Okay.
Aber sonst die Ausbildung fürs Militär haben wir beim Arbeitsdienst schon gemacht.
Hat es damals Freizeit gegeben? Haben Sie irgendwas machen können zum Amüsieren? Oder war wirklich nur Leben in der Kaserne und Militärausbildung?
In der Kaserne. Da haben wir halt beim Arbeitsdienst. Und da haben wir Ausbildung gehabt. Ne, mit Spaden. Wir haben Gewehr übermacht, alles stillstehen. Wir halt beim Militär.
Ja.
Und nachher. Und so bin ich dann wieder heimgekommen. Und dann habe ich aber gleich drauf, waren es 14 Tage oder 4 Wochen, einen Einrufungsbefehl gekriegt fürs Militär. Und da bin ich nach München gekommen. Mhm.
Wie war das Gefühl? Sie haben ja aus den Zeitungen immer von der Wehrmacht gelesen, wahrscheinlich, dass es Erfolgsnachrichten gab an der Ostfront. Hat man das damals geglaubt, dass schon so gut läuft für die Deutschen? Oder was hat man da für ein Gefühl gehabt?
Nein, das ist ja so. Zuerst ist gegen die Polen gegangen und dann gegen Russland. Ne? Mhm. Der Hitler, der Depp, Napoleon hat es nicht geschafft. Und der Depp gegen Russland. Mhm. Russland ist ein riesiges Land. Mhm. Ne?
Moment, da kann ich eher, was mein Opa geschrieben hat, damals, als er mit dem Zug nach Russland gefahren ist, hat er auch geschrieben gehabt, dass er nicht glauben kann, dass so ein riesiges Land einzunehmen ist. Ja. Es waren seine Gedanken, als er mit dem Zug eingefahren ist, wie man das schaffen soll, weil es zu groß war. Damals hatte ja jede Familie oder sollte ja einen Volksempfänger daheim haben, dass quasi die Führerreden zum Ohren waren oder Goebbels Reden. Hat Ihre Familie auch so einen Volksempfänger daheim gehabt oder ein Radio?
Bei uns ein Radio.
Habt ihr einen gehabt daheim?
Das war der Volksempfänger. Mhm. Weil wir hatten keine andere Frequenz nicht hören dürfen. Mhm. Weil wenn sie einen da erwischt haben, dann ist er nach daheim gekommen.
Und da haben die Nachbarn wahrscheinlich die Ohren gespitzt, ob jemand...
Und das ist so. Und da sind manche Leute umeinander gegangen, so Denunzianten, die geschaut haben, dass sie was wären, wenn es für Leute hinkommen kann. Mhm. Ja.
Klar, das Aufsteigen dann irgendwo in der Partei oder besser behandelt werden, mehr kriegen, wenn es...
Was?
Dass die selber aufsteigen in der Partei oder besser einen Beruf kriegen, ja, wenn sie andere Leute hier hingen.
Partei, wir haben nicht dazu gemessen, mhm, aber es ist immer erwünscht worden. Nicht? Das ist einfach, mhm, die Propaganda zur Partei.
Ja.
Also bei uns daheim, da waren sie immer dagegen. Nicht?
Mhm.
Und bei uns natürlich, da war das anders. Das war ja so. Mutter hat immer gesagt, sagt sie auch nichts, sonst kommen wir nach Dachau.
Ich lese gerade, dass sie in der Kaserne bei der Ausbildung in einen Streit geraten sind mit einem und dass ihr euch dann prügelt habt. Irgendein Schlaumeier, bist du in Streit gekommen damals bei der Ausbildung und dann habt ihr euch geprügelt. Da steht, trotzdem kam es einmal vor, dass ich mit einem Schlaumeier in Streit geriet, dass sie mir ohne rechten Grund eine reingehauen hat. Und dann hast du zurückgeschlagen.
Ja, ich habe ja eine furchtbare Schlagkraft gehabt.
Mhm.
Ich war das, wenn ich sage, als Bursche so beieinander.
Vom Arbeiten am Bauernhof, gell?
Natürlich.
Da hat man eine Kraft.
Bei uns hat es ja nichts anderes gegeben, als wir arbeiten.
Mhm.
Ja.
Und dann seid ihr von dort, von der Kaserne aus Minger, an die Atlantikküste nach Frankreich gekommen.
Ja.
Wie war die Zug, oder seid ihr mit dem Zug gefahren damals?
Mit Zug, ja.
Und wie war da dein Gefühl damals, als ihr da reingefahren seid nach Frankreich?
Halt also, da sind noch lauter Kameraden da gewesen, da ist man halt einen Wagen drin geguckt. Ne?
Mhm.
Dass man nicht in einem Personenwagen drin gesetzt, bloß die Wagen.
Mhm. Welche Kompanie waren Sie damals?
Vierte Kompanie, ein Pionier, schwarze Pionier.
Mhm. Und was war die Aufgabe der Gruppe? Was habt ihr machen müssen dann in Frankreich?
Da haben wir Ausbildung gehabt mit Brückenbau.
Mhm.
Die Pioniere, die haben ja den Brückenbau mit Granatwerfer. Handgranaten, wir sind auch ausgebildet worden wie das Militär. Bloß,
mhm,
da wir halt zusätzlich noch den Brückenbau gemacht haben.
Ja, zu der Zeit, 1943, hast du ja gesagt, haben sich die Italiener draht und nicht mehr mit Deutschland kollaboriert, sondern haben jetzt quasi die Fronten gewechselt.
Dortmals sind wir nach Grenoble gekommen,
mhm,
weil die Italiener umgesattelt hat.
Ja.
Der war zuerst für Deutschland und da wurde er umgesattelt. Und da sind wir nach Grenoble gekommen. Das war das größte Partisanengebiet von Frankreich. Rund um den Berg, da haben sie sich halten können.
Da kann man sich natürlich verschanzen und sie kennen ja auch das Gebiet.
Ja.
Da hat man natürlich einen Vorteil dann, wenn man halt weiß, wo man daheim ist.
Ja.
Wie war der Kontakt zu den Franzosen? Haben Sie Einwohner kennengelernt?
Wir haben mit Franzosen eigentlich keinen Kontakt gehabt.
Mhm.
Weil die Franzosen waren ja gegen uns. Also die Unsern haben gegen den Franzosen einen Krieg angefangen. Nicht der Franzose gegen uns.
Mhm.
Ne? Aber die Wahnsinnigen, ne?
Ja.
Die haben hinten geguckt, die hohen Herren. Und die Kleinen haben verreckt.
Ja. Können Sie sich erinnern an einen Partisanenangriff?
Partisanenangriff?
Mhm.
Und da haben wir mehrere gehabt.
Können Sie einen schildern, was da passiert ist?
Das ist so gewesen, ich habe halt das Glück gehabt. Einmal, der Leutnant Biss hat er geheißen. Der hat mir das Leben gerettet. Das war ein Wiener.
Mhm.
Da ist ein Tunnel gewesen mit einer 700, 800 Meter.
Boah, das ist aber lang.
Ne? Und da sind Leute zusammengestellt worden, die wir da durch haben müssen. Und aber keiner gewusst, dass das vermint war.
Oh.
Der Leutnant Biss sagt, Heinrichsberger, Sie bleiben da. Warum war sie heute noch nicht? Darum sage ich, die anderen 80, alle waren sie.
Mhm.
Weil sie es dann gesprengt haben. Ne? Und der Leutnant, das war der, der wo noch am längsten gelebt hat von den 80. Weil ich noch durch bin, wie der Rauch mehr weg war. Und da bin ich gegangen. Ich habe gerade wieder gehört. Er war ja ein Stern. Dann bin ich stehen geblieben. Dann war er vor meine Füßen. Ja, Herr Leutnant, Sie sind. Dann hätte ich ihn bei den Arm gepackt. Dann habe ich nur einen Knochen in der Hand gehabt. Und dann hat er es noch angemacht, dann war er weg.
Mhm.
Weil ich sage, die wollen Krieg wollen. Die gehören nein.
Die sollen aber jetzt mal machen,
oder ja. Gleich einen Kopf runter.
Die schicken immer die jungen Männer, die nix, die den Krieg nicht wollen, und selber sitzen sie am Schreibtisch und kommandieren, was vorhin passieren soll.
Das ist dasselbe jetzt in Russland und Ukraine.
Ja,
ne?
Ja. Der Putin kleine, geht nicht nach vorn.
Der Kleine, der muss bissen.
Ja.
Und die hohen Herren hocken hinten und lassen sehr gut gehen.
Ja.
Ja. So ist das, ja.
Das war ja dann Ihr persönliches Wunder, dass Sie nicht reingeschickt worden sind vom Leutnant in den Tunnel, sondern er selber gegangen ist. Sind Sie dann nur einer gegangen und haben die toten Kameraden wieder ausgeholt, dass man es beerdigen kann? Oder wie ist es dann weitergegangen im Tunnel?
Die haben noch die Zivilisten, die da zuvor war ein Dorf. Ne?
Mhm.
Das war vielleicht einen halben Kilometer gut weg. Und die haben die Leute, die Toten, rausholen müssen. Und beerdigen.
Mhm.
Bei der Beerdigung waren wir auch dabei. Ne?
Mhm. Haben Sie die Partisanen erwischt, die Verantwortlichen?
Ach, woher?
Na, das war schwierig wahrscheinlich, oder?
Die waren weg.
Mhm.
Wenn ich sage, das war ein Berg rundum. Wir kommen wand.
Ja, ja, das ne? ist.
Die haben hinten, die erwischst du nicht.
Mhm, na. Im Buch steht, dass Ihr guter Freund, der Huberbart aus Ampfing, auch bei so einem Partisanen.
Der Huberbart, ja.
Angriff
Aktsch. Das war der erste, der wo gefallen ist.
Mhm.
Ja, ich hab mal, bin von daheim, katholisch erzogen worden, da kannst du keinen Menschen umbringen.
Mhm.
Mein Gedanke war rüber, bei der Ausbildung schon, ja, ich konnte keinen Menschen da schießen. Wie der gefallen ist, das war der erste.
Mhm.
Da hätte ich jeden umbringen können.
Mhm.
Da wird man nachher einfach anders.
Das glaube ich, ja.
Ja.
Wenn der gute Freund da
ja.
das passiert. Was haben Sie da gerade gemacht? Haben Sie da eine Brücke gebaut in der Situation? Oder was war da?
Da haben wir keine Brücken gebaut. Ja. Wir waren halt ein Partisaneneinsatz.
Mhm.
Ja.
Ich habe immer gelesen, dass die oft Stromleitungen durchzwickt haben oder Schienen oder eben aus dem Hinterhalt geschossen haben auf die.
Die haben nur Stromleitungen, die haben keine Stromleitungen kaputt gemacht oder sowas damals.
Mhm.
Ja. Aber nur geschaut, dass sie viele Soldaten umbringen können.
Mhm.
Darum sage ich, jeder, der wohl einen Krieg will,
der soll selber.
Den gehört der Kopf runterkant.
Mhm. Ja, oder er soll selber an die Front gehen und das mitmachen.
Dann geben sie eine Hand, geben wir dann uns nichts.
Und ein Foto wird gemacht, ein schönes.
Ja. Aber den Kleinen,
ja.
Den mäzelt man ab. Das ist jetzt dasselbe in Russland und Ukraine.
Ich lese gerade von einem anderen Einsatz hier im Buch, dieses Dorf, das im Hochtal gelegen ist. Dieses Dorf, das irgendwo im Hochtal gelegen ist, wo auch die Partisanen aus dem Hinterhalt aus die Berg geschossen haben. Villa de la hieß das Dorf. Da waren 300 Mann und die haben dann, die deutschen MG-Schützen haben auf die Berge geschossen und die Partisanen haben wieder zurückgeschossen. Da sind dann auch viele Mann gestorben an dem Tag.
Es ist so, die waren immer so, die Partisanen, dass sie nicht wegkommen können. Immer. Durch das hat man nicht viel erwischt. Aber das ist halt so gewesen, wenn halt einer erwischt worden ist einmal, da waren die uns auch brutal. Wir haben einen Abfallweh gehabt, der hat die Droschen mit einem Stock. Furchtbar hat der die Droschen. Und dann haben sie erschossen worden.
Wahnsinn. Ja. So eine gegenseitige Wut, die Partisanen auf die Deutschen und die Deutschen wiederum auf die Partisanen.
So ist es.
Wegen dem Kaske, weil Hitler den Krieg so wollte. Ich lese gerade, dass in einem Dorf sogar Häuser in Brand gesetzt wurden. Dass in einem Dorf die Deutschen haben Häuser in Brand gesetzt und sogar die Kirche anzündet.
Ja, vorne, das war der Unteroffizier, der hat, seiner See hat das geheißen, die Kirche anzünden.
Die Kirche? Aus Rache an den Partisanen?
Ja, es hat immer Spinnen die Leute gegeben.
Ja.
Das sind sie nicht gewesen, die haben alles umgebracht. Das ist ja einmal bei den Einsatz, da wo die Kirche anzünden worden ist. Da haben wir 8000 haben wir da gehabt, 8000. Und da, wie das erobert war nachher, also das war ein Bergnauf, gell? Teilweise Wald, ne? Und da haben 8000 von uns gewesen. Und nach drum, da war so ein Hochplateau, ne? Und hinten war ein Dorf, die unseren, die haben so rabiat gearbeitet, die haben das Dorf niedergemacht. Wo es war, haben sie erschossen. Die haben alles umgebracht.
Frauen, Kinder, eure Leid, alles.
Wenn man sich sowas vorstellt.
Mhm.
Aber mei, die Wut, der Einzelkamerad wird erschossen, der wird erschossen. Da steigt halt sich eine Wut auf.
Hat man gedacht, dass die Leute aus dem Dorf die Partisanen helfen oder war es einfach, weil die da waren?
Die waren da. Ne? Die Partisanen, da sind wieder runtergegangen nachher. Ne? Die waren fort. Und die armen Hunde haben es bessern müssen.
Ja.
Ne? Die haben die Viecher, alles haben sie erschossen, was hergegangen ist.
Haben die ein schlechtes Gewissen gehabt danach oder
nichts?
Wahnsinn.
Da, wenn du da bist und werden deine Kameraden erschossen, da hast du kein schlechtes Gewissen. Ne? Da hast du die Dinge, Hauptsache du hast einen Umbruch von denen. So ist da. Da wandelt sich der ganze Körper.
Wie haben Sie sich verändert? Sie hatten gesagt gehabt vom katholischen Burm, der quasi sagt, er ist katholisch aufgewachsen. Hat er das auch mit Ihnen was gemacht, als Menschen?
Nein, das ist so. Das vergisst du. Das ist nur mehr das, hoffentlich der Vision sein Hund.
Ja.
Das Einzige.
Also letztendlich war ja auch viel Glück dabei, dass man selber nicht getroffen wurde, wenn die geschossen haben.
Darum sage ich, das war so viel Glück, dass mir nicht erwischt hat.
Unglaublich, ja, da haben sie echt...
Ne?
Haben Sie noch ein Wunder erlebt, wie das mit dem Tunnel, dass Sie nicht haben einigen müssen? Haben Sie noch irgendein persönliches Wunder erlebt?
Da war ein Einsatz.
Wo Sie sagen, Gott sei Dank, hat es mich nicht erwischt.
Nein, mich hat es nicht erwischt. Einmal, das Ding, das war der Huberbad. Da wäre vielleicht 7 Meter von mir gewesen sein. Ne? Da haben sie runtergeschossen. So eine Anhöhe gewinnt, so steile. Da haben sie runtergeschossen. den haben sie durch den Hals durchgeschossen. Den hat sie noch dreimal herausgeschmissen und dann ist er liegen geblieben. Ja, weil die Luft drin kaputt war.
Ja, und von oben kann man ja immer besser schießen, natürlich. Ja, da ist man ja in, geschützt und kann ja von oben hat man eine gute Übersicht. Gell, und, da,
und die waren hinten weg.
Ja. Ja, die kennen sie ja aus. Das ist ja wie wenn
natürlich,
man als Bayer sich in die Berg auskennt und dann kommt einer aus Holland und kennt man sich natürlich auch nicht aus dann in die Berg. Ja. Ich lese gerade, dass die Partisanen auch euer Waffenlager gesprengt haben damals.
In Grenoble. Das war der Munitionslager.
Mhm.
Und das, angeblich haben sie es, da ist unter Kanal durchgegangen, da wo man gehen hat können, so ein großer.
Mhm.
Wahrscheinlich haben sie es da unten, von da unten gesprengt. Wir haben noch weiters nichts mehr erfahren. Ne?
Mhm.
Weil da sind die Trümmer um einen angeflogen. Wir waren weg von dem Munitionslager. Mal wie weit? Kann ich auch nicht mehr genau sagen.
Mhm.
500, 700 Meter, so ungefähr sowas.
Sie hatten ja auch Glück, ließ ich gerade, dass Sie nie abkommandiert worden sind, dass Sie einen Partisanen da schießen müssen.
Na?
Weil das wäre ja auch schlimm gewesen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es schlimmer wäre, wenn der Leutnant sagt, der Befehl, man muss jetzt jemanden da schießen.
Ja, da haben sie mal gewesen. Nein. Die haben sie einfach da geschossen.
Mhm.
Das ist natürlich ein Krieg. Das ist ganz was anderes, als wie das Leben da herrast.
Ich lese auch gerade, dass sie mit zwei Partisanen, zwei Brüder, die aus dem Wald gekommen sind, sie mussten mit denen zu einem Fluss gehen und da sind die dann erschossen worden. Die wurden dann mit Draht an die Handgelenke gefesselt.
Ach so.
Und dann zum Fluss irgendwie gebracht.
Ja. Die sind dann ausgeführt worden. Da ist noch der Schluss, die Serie hat es geheißen. Und da haben sie es noch erschossen.
Die wollten es aber erst in den Fluss einschmeißen, oder?
Ja, die haben noch einen Fluss reingeschmissen.
Mhm. Das ist unvorstellbar. Das kann man, also
ich sag, ein Krieg, der wird erst grausam durch das, wenn es gegenseitig Tode gibt.
Mhm.
Wird immer schlimmer.
Ja.
Immer schlimmer.
Ja, der Hass, der geht ja immer weiter und weiter. Ja. Sind Sie mal verwundet worden? Oder mal getroffen worden von einem Schuss? Oder alles wieder ein Wunder?
Ja, da habe ich Glück gehabt.
Mhm.
Wenn ich sage, und jeder geht nicht drauf.
Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn, dass Sie da nicht einmal einen Kratzer gehabt haben.
Es gibt so und so viele, die durchkommen.
Ah, genau, 1944 sind die Amis gekommen und sind dann über die Gebiete. 1944. Ja, sind die Amis dann gekommen nach Frankreich? Wie hat sich dann das da verändert? Da seid ihr wahrscheinlich beschossen worden.
Das war ja so. Die Amerikaner, die haben damit die Kanonen geschossen, als wir, wenn der MG schießt hat.
Mhm.
Die haben ganze Batterien aufgestellt gehabt, wo wir auch vorbeigefahren haben, wie wir gefangen worden sind.
Aber die haben aus die Flugzeuge sind sie auch geflogen und haben Bomben abgeschmissen gezielt, oder?
Haben sie auch.
Die Kampfpiloten.
Ja, ja. Ja.
Können Sie sich an so einen Angriff erinnern, an so einen Fliegerangriff, wie die mit die Flugzeuge runtergeflogen sind und auf die.
Die sind nicht runtergeflogen, sie sind gerade und haben Bomben abgeschmissen.
Mhm.
Da war man am Truppenübungsplatz. Und da haben sie von Norden reingeflogen. Ne?
Mhm.
Und da haben sie die Häuser bombardiert. Und uns haben sie nicht erwischt.
Mhm. Haben sie wieder Glück gehabt?
Ja, wenn ich sage.
Sie waren wie Rakatz. 7 Leben. Mindestens haben sie gehabt. Ja, ich liege gerade von einem Amerikaner, der aus allen Rohren geschossen hat. Sturzflug und sie gesehen hat. Und dann?
Ja, das war so. Die Amerikaner, die haben ein Flugzeug, Aufklärungsflugzeug gehabt. Und die sind da von Grenoble, da geht es so Anhänge, gegen Italien nochmal dazu. Ne? Und man hat Das war das Ding, Aufklärungsflugzeug. Ne? Die Straße ist unten durchgegangen. Das haben wir nachher erst gesehen, was die an Munition und Geschütze gehabt haben. Da waren ja wir bloß Laien. Und einer hat einmal aufgeschossen. Ja. Der ist gleich runter und geschossen hat er. Ne? Da hat keiner mehr aufgeschossen.
Mhm. Wahnsinn.
Ne? Und nachher, wieder wieder weg war, dann ist Granatfeuer losgegangen. Fürchterlich. Wir haben ein bisschen rechts gewesen. Und da, wo es flacher gewesen ist, die haben sie alles beschossen.
Mhm.
Uns ist nichts passiert. Oh mein.
Und dann haben sie sich, hat der Leutnant gesagt gehabt, dass man die Waffen healing soll und dann ist einer mit dem weißen Tuch Führer gegangen. Und dann
ja,
habt ihr euch
das ist es so.
Geben.
Drum, da war eine Brücke nachher, gegen Italien zu.
Ja.
Und da oben, wenn einer zurück ist, also von uns, jeden haben sie abgeschossen.
Mhm.
Auf der Brücke. Und sonst hast du nirgends rüber können.
Die Berg auf der einen Seite, die Brücken.
Ja. Na ja.
Und dann habt ihr quasi das weiße Tuch ausgezogen und euch ergeben.
Und nachher, wenn es aussichtslos war für uns, was ist da? Ich weiß nicht mehr, was das war.
Ein Leutnant, glaube ich, der dann gesagt hat.
Ein Leutnant, ja.
Das quasi.
Der ist noch mit der weißen Fahne
runter.
Und da ist nicht mehr geschossen worden.
Ah, sobald der die.
Wenn die weiße Fahne ausgehängt worden ist,
Was
ist
vorbei.
Ruhig. Es ist auch für uns kein Schuss mehr gefallen, nichts mehr. Oder keinen Sinn mehr gehabt.
Ja.
Sonst waren wir alle hier gewesen.
Ja. Und dann seid ihr quasi von den Amis gefangen genommen worden.
Ja.
Und wie ist das dann abgelaufen? Seid ihr dann.
Das ist ja so. Dann sind wir gefangen worden. Dann sind wir nach Marseille runtergekommen. Von Marseille nach Neapel. Und von Neapel nach Amerika.
Boah. Mit dem Schiff immer.
Mit dem Schiff.
Und wie seid ihr behandelt worden von den Amerikanern?
Wie
ist man behandelt worden als deutscher Soldat von den Amerikanern?
Normal.
Okay, also die waren jetzt nicht
Nein. Rabiat
oder.
Nein.
Nein.
Solange der Krieg dauert hat, nicht.
Mhm.
Aber wie der Krieg aus war, da hat es immer geheißen, die Nazi werden alle bestraft, die Nazi.
Mhm.
Wie der Krieg aus war, waren wir alle Nazi. Und 4 Wochen haben wir so viel wie nichts mehr zu fressen gekriegt.
Ehrlich?
Wenn ich sage, sondern hungern.
Mhm. Wo seid ihr dann von, wie lange ist denn das Schiff gefahren damals von Neapel? Oder wo ist hingegangen? Nach New York? Oder
wie nach New York.
Mhm. Und wie ist diese Seefahrt abgelaufen? Ich glaube, das waren so 3-4 Wochen, oder? Nein.
Da haben wir mal Windstärke nein gehabt.
Ui, da habt ihr Wellen gehabt wahrscheinlich.
Und das waren lauter so Liberty-Schiffe, haben die geheißen. Das sind so Schiffe gewesen, die haben es bloß gebaut. Da haben bloß 400 Leute rein können, mit Ausrüstung. Wenn es untergeht, haben gerade 400 Leute hin.
Ah, okay.
Keine Größe mit 2000 Leuten. Und da haben wir mal Windstärke rein gehabt. Da ist es so zugegangen.
Da habt ihr Wellen gehabt.
Wahnsinnig. Da haben wir gerade mehr die Stangen dran gehängt.
Ich wäre seekrank gewesen.
Ich?
Nein, ich? Wenn ich da mitgefahren wäre, ich wäre, glaube ich, seekrank geworden.
Ich bin nicht einmal seekrank geworden. Ich habe bloß nichts mehr essen können.
Mhm.
Geschmeckt hat mir nichts mehr. Aber der Hand war gewesen, die gesagt haben, ja, wenn noch gerade der Kasten Untergang da hin war, so war manche benannt, sonst sterben. Ja, ich weiß schon ein bisschen von ihr ausgehalten.
Und dann sind sie in New York gekommen und wie ging es dann weiter?
Dann sind wir nach Neu-Mexiko gekommen.
Auch noch weiter?
Da haben wir 4 Tage und 4 Nächte mit dem Zug gefahren. Und da habe ich dann Baumwollbrocken müssen.
Okay. In New Mexico dann?
Ja, weil die Baumwolle, aus der Baumwolle, haben Schießpulver gemacht.
Okay.
Die hat er so brennt, da bin ich so ein bisschen, den will mir herin totzünden haben. der ist nicht nie verbrennt, sondern das hat zischt. So hat die Baumwolle brennt.
Mhm. Wahnsinn. Da kam es Ihnen ja zugute, dass Sie damals am Bauernhof harte Arbeit schon gewohnt waren,
ja, ja,
dass Sie das durchgehalten haben.
Ja, meine anderen haben es auch durchgehalten.
Mhm. Aber manche wahrscheinlich auch nicht, oder? Dass einfach dann...
Manche ist schon schlecht gegangen.
Ja. Ja. Weil Sie waren ja schon von Chlor auf gewohnt, hart obacken, harte ja, Arbeit am Bauernhof, gell? Und dann, wie lange waren Sie ungefähr in New Mexico beim Arbeiten? Bis Kriegsende, ja, oder?
Da haben wir bloß so lange die Baumwolle. Das ist nämlich so, New Mexico, und das war das ein Hochplateau, das war der Baumwollkönig, der 2000 Tage Baumwolle gehabt. Und der hat ein Flugzeug gehabt dort schon.
Mhm.
Da ist er noch wieder drüber geflogen, weil man denkt, mei, da, wenn du nicht mitfliegen kannst.
Und wie blüht die Baumwolle? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das noch nie gesehen. Wie schaut die aus, die Baumwolle? Sind das riesige Felder, wo das dann zum Zupfen geht? Oder?
Wir sind in einem Lager gewesen und da sind wir mit den LKW rausgefahren worden.
Mhm.
Und ja, wo wir waren, da hat es im Januar einen solchen Temperatursturz gegeben. Mittag zwischen 11 Uhr hat es schon angefangen. 12 und 1 war es so heiß, dass wir mit bloßem Oberkörper gearbeitet haben.
Oh.
Dann ist nach 1 schon wieder kalt geworden. Und bei der Nacht war es so kalt, da ist ja die Pfützen, wo da so umeinander waren, da schau her, sei es so dick gefroren, Habicht. Die haben da auf ein Ding umgestanden, auf so Pfähle. Die waren steif.
Wahnsinn.
Die hat man hernehmen können, da hat sich keiner mehr gerührt.
Mhm.
Wenn es warm war, dann sind sie wieder davor.
Mhm.
Ich sag, das ist ein ganz anderes Klima als wir bei uns.
Ja. Haben Sie da bis Kriegsende gearbeitet oder sind Sie davor auch schon wieder woanders hingekommen?
Ja, ich bin auch woanders hingekommen. Ich bin einmal in ein Entlassungslager gekommen, wie die Japaner entlassen worden haben.
Mhm.
Da bin ich noch, habe ich Tisch sauber machen müssen.
In Tennessee war das, glaube ich, gell?
Ja. Tisch sauber. Wir haben da so umeinander gefahren worden.
Mhm.
Ne? Dann haben wir mal Tomaten brocken müssen, mal Pfirsich brocken.
Mhm.
Ne?
Haben Sie was zum Essen gescheit gekriegt, damals für die schwere Arbeit, oder?
Essen.
Ja.
Solange der Krieg gedauert hat, war es normal. Es war nicht übermäßig, aber besser wie bei uns beim Militär.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Und beschossen sind sie auch nicht mehr geworden. Das war ja ganz gut, dass sie dann wenigstens...
Was?
Dass der Krieg für sie schon aus war, Ende 44. Sonst wäre sie nur weitergegangen, ein halbes Jahr.
Ja, und da hat noch der Amerikaner die Atombomben geschmissen, aber Schluss.
Mhm.
Und die Atombomben. Es war eine Engländerin und ein Deutscher.
Mhm.
Die haben die Atombomben erfunden. Was immer schon geheißen hat, wenn die mit den Granaten die Berge reinschießen, gibt es eine Kettenreaktion und alles geht in die Luft.
Mhm.
Ne? Und bei uns haben sie es nicht fertig gemacht, die Atombomben.
Ja.
Ne? Aber die Amerikaner natürlich, die haben sie nicht geschissen, die haben sie geschmissen.
Mhm. Es sind ja auch so viele Leute damals umgekommen.
Ja, da haben viele Leute umgekommen.
Ich lese gerade, dass sie damals auch Toiletten haben reinigen müssen, wo es so ausgeschaut hat.
In der Gefangenschaft?
Ja.
Mei. Soll das jetzt sein?
Ja.
Also einer und ich haben die Toiletten sauber müssen, das Entlassungsbüro gewesen, mit so, ich weiß nicht, dann so 60 Leute umeinander gewesen, lauter Frauen. Nachher, und die amerikanischen Frauen, die waren nicht so sauber.
Mhm.
Nein, das ist bekannt gewesen.
Okay.
Nachher, wir haben die sauber machen müssen, und nachher, damals haben sie noch die Binden gehabt, gell?
Mhm.
Na, dann haben sie wieder die Bitten und das Waschbecken weggeschmissen. Voll Scheißdreck und voll Blut.
Einfach so hingeschmissen.
Niedergeholt.
Ja, daneben.
Ach so, provoziert. Na, habe ich jetzt an den anderen gesagt, und die haben so Spiegel gehabt, die waren rund, mit unserem Vorsprung. Jetzt habe ich den anderen gesagt, jetzt hänge ich einmal eine da drüber. Die ist erst nicht, da hat er gesagt, die spielen uns ein. Die nicht, habe ich gesagt, hexen sie mich. Na, dann haben wir hintergegangen, ich habe schon gepasst. Die erste, einen Schrohr und wieder raus, und die anderen hin. Okay. Dann sagt er vor ihr, und da war der Ding, der Captain, der ist um so viel Hehe rumgewesen, der hat das ganze Ding überschauen können. Sagt er vor ihr, nichts gut, hat er gesagt, ich muss Captain gehen. Captain, nichts gut, hat er gesagt, Captain Judy. Na, ich bin aufgegangen, ich habe mir nichts gesessen. Der hat mir so geschimpft, so zusammengeschimpft. Ein Nazi und alles, was der Dinger kostet, hat er mich geheißen. Der hat ein perfektes Deutsch gesprochen.
Mhm.
Ne? Und wie der vierte wird, na, ich war ein frecher Hund, war ich. Ne?
Das konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du ein frecher Hund warst.
Na, habe ich gesagt, wie der vierte war, ganz Rockhof von dieser Gewinn, das wird sich keine deutsche Frau erlauben. Ausgerechnet Nazi-Weiber. Okay? Mei. Na, das Fenster auseinandergezogen. Aber so wie der Doppler dann geschrien hat, da ist ein blauer noch geworden. Nicht gerade gekupfert. Fürchterlich. Zuerst haben sie alles am Gloch, gell, weil der mit zusammengeschimpft hat, wie ich das gesagt habe. Das wird sich keine deutsche Frau erlauben. Dann haben sie alles auf den Schreibtisch gehabt.
Mhm.
Der hat die so fürchterlich zusammengeschimpft, die Weiber. Grausam. Das hat mich wieder gefreut. Wir haben es nie weggespürt.
Mhm. Ja, sie haben ja recht gehabt, wenn man ja, so provoziert, ja, gell?
Aber ich bin weggekommen. Ich habe noch die Amerikaner, da sind sie nicht sauber gewesen. Ob das eine Zigarettenkippen oder eine Schachtel oder sonst was gewesen ist, alles gerade weggeschmissen.
Mhm.
Da hat es ausgeschaut am Hof. Dann habe ich Zigarettenkippen sammeln müssen. Da habe ich einen Stecker gehabt, ein paar Foto und Nagel drin. Und da haben wir so zusammen bei uns im Kasernenhof. War sauber.
Ja.
Ne?
Von dort sind sie dann wieder weitergekommen, nach Pennsylvania, glaube ich, oder?
Nach Pennsylvania sind wir noch mal aufgekommen.
Und da haben viele Deutsch geredet, haben sie gesagt gehabt, oder?
90%
hat, Wahnsinn!
90% dort noch Deutsch geredet. Die sind alle, die schwommen, sind da rüber und haben das besiedelt.
Mhm.
Ne? Und die sind natürlich deutschfreundlich gewesen und alles. Ne?
Mhm.
Ja.
Und dann haben sie ja gesagt gehabt, sind sie dann nach Frankreich wieder zurückgekommen, in ein Kohlebergwerk.
Auf Frankreich?
Ja, sind sie dann von Pennsylvania wieder oder von New York wieder mit dem Schiff zurückgekommen.
Ja, jetzt sind wir nach Frankreich, wo uns der Amerikaner, der größte Menschenhändler auf der Welt, hat uns an den Franzosen verkauft.
Mhm.
Bin ich ins Bergwerk gekommen.
Wo war das in Frankreich, das Bergwerk?
Le Forest.
Wo ist das ungefähr, wenn man...
Das ist Lille. Lille warst.
Mhm.
80 Kilometer herunter bei Lille. Also praktisch Ostens.
Mhm.
Da war das Lager. Und da bin ich nach Stiften gegangen. Dann haben mich wieder erwischt bei Metz
herunter.
Mhm. Weil ich einen Kohlenzug drin bin. Nachher habe ich heimgeschrieben. Diesmal habe ich Pech gehabt, aber bis Weihnachten bin ich bestimmt daheim. Wo musst du eigentlich heimgekommen bin?
Weihnachten?
Den Heiligen Abend.
Ehrlich?
Aber zum Sterben.
Wie hat das...
Die letzten 800 Meter haben wir noch mit dem Schling geholt, das war er dort bei St. Ernard, haben wir mit dem Schling geholt, weil da zu meiner Geber zusammen, zu meiner Firmenbad hineingegangen bin, weil ich nicht mehr Kinder habe. Mhm. Ja, die haben Kopf eingedruckt.
Wie hat das Leben da ausgeschaut? Mit dem Kohlewagen einfahren, Kohle schippen? Oder das Leben da in dem Kohlewerk, haben Sie da mit dem Wagen einfahren müssen? Kohleschacht, aber.
Das war da 800 Meter tief. Mhm. Runtergefahren. Und unten sind die Gänge umeinander gegangen. Nicht? Und da haben sie auch mit den Rollweilen zurückgefahren.
Und dann mit der Spitzhacke dann Kohle geschlagen?
Nein, mehr. Mit Pressluft haben wir.
Ah, okay.
Mhm. Die haben riesige Kompressor gehabt.
Ah, okay.
Und da haben sie Luft runtergetan, mit dicken Presslauf haben wir Kohlen gemacht.
Auch harte körperliche Arbeit wieder?
War eine harte Arbeit.
Ja.
Wie das erste Mal reingekommen bin, wenn man denkt, da kommst du lieber sowieso nicht raus. Mhm.
Haben sie was zum Essen gekriegt damals, in die Gefangenen?
Ja, das Essen. Brot, wenn wir gekriegt haben, das hat sie gleich essen müssen.
Sonst hat es jemand anders
gemacht. Wenn sie den anderen Tag gegessen hat, dann hat lauter solche Fahne auseinanderziehen können. Dann hat lauter Kartoffeln mehr und Zeug reingehauen.
Sind sie dann entlassen worden oder auch wieder stiften gegangen und heimgekommen?
Wenn sie mich wieder zurückgebracht haben, haben mich der Lagerkommandant gefragt, ja warum, dass ich abgehauen bin. Habe ich gesagt, weil ich heim möchte. Ja und? Sagt er. Haben sie den Sinn, dass sie wieder abhauen? Sag ich sowieso. Ich war immer saukalt. Ne? Und da bin ich noch in das Straflager reingekommen. Und da hat es mich noch eingezwickt.
Wie ist das passiert mit dem Eizwicken?
Das ist der Hauptstollen, da wo es mit dem Ding, mit dem Lok gefahren, gell? Und dann weiter rum, weil das ist so ein Streppe, ein Schräger, gell? Wo die Kohle war. Und haben sie Mittelstrecken eingebaut, gerade provisorisch. Und da bin ich reingekommen nachher. Und dann sagt der andere, du vorne musst aufpassen, dass der Waggon nicht rausspringt. Mit 20 Zenten Kohlen. Und da waren es 24 Zenten gewesen. Und er gesagt, und diese harte Arbeit hat er gesagt, bis wir den wieder reinbringen. Und ich schiebe so dahin. Und da haben sie, was nachgesetzt ist, schon das ganze Klump, von einem so einem Baum. Und schon was rausgehört hat, der Wagen noch durchgelaufen ist. Mhm. Ich bin so herunten gewesen. Den Kopf haben wir ja runterholen. Und nachher, einfach mal so stehen bleiben. Wir hätten geschoben. Ob ich nicht daheim können, dann bin ich mit der Brust reingegangen. Auch nicht daheim können. So eine kurze Steigung war das. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, was geht mit dir so? Gehe ich so raus und wie ich da so weit geht hinten der Kopf hoch und da die 24 Zenten her. Es ist gewesen, wie wenn das Gefühl habe wie heute noch. Es wäre, wenn der Kopf zusammengegangen und wieder auseinander.
Wahnsinn.
Ja, so war das.
Und dann sind sie entlassen worden, weil sie verletzt waren wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe nicht mehr arbeiten können.
Ja, dann war man ja nutzlos sozusagen. Ja. War das 45 oder schon 46, wo sie heimgekommen sind?
Das war 46 war das.
Ah ja.
Das war 46, Weihnachten bin ich nachher heimgekommen.
Und wie war das heimgekommen?
Da bin ich
mit dem Schlitten abgeholt worden? Dann?
Mit dem Zug bis Sommerland gefahren, weil das bei uns das nächste war.
Ja.
Ne? Aber die waren so benannt, über den Sommerland Schloss Bergnauf. Weil wir viermal niedersitzen müssen, weil ich nicht mehr Kinder habe.
Das glaube ich. Und von Frankreich sind Sie da direkt mit dem Zug gefahren oder haben Sie da zu Fuß gehen müssen?
Am Zug.
Oder wie sind Sie von dem Gefangenenlager?
Da hat er zusammen mit dem Zug. Mit normaler Waggon, nicht? Kein Personenwagen, haben wir nachher umgekommen.
Haben Sie Brüder gehabt, Jüngere, die auch im Krieg waren?
Die, wo dabei waren?
Ja, also ein Bruder, oder waren die alle zu jung damals?
Der Bruder? Der eine, der war schon daheim,
War der war auch im Krieg noch, oder?
Ja, der war um ein Jahr länger. Der war in Italien und die haben sie heimgeschickt.
Mhm. Und wie ging dann ihr Leben weiter, als sie dann wieder zurückgekommen sind?
Ja, arbeiten. Ich habe keine schwere Arbeit mehr machen können.
Mhm.
Ich bin auch wieder daheim war. Bin in Wölbeinhagen da draußen gewesen. Dann habe ich heimgemessen, weil ich nicht mehr Kinder war.
Mhm. Das glaube ich auch.
Ich habe mich unter den Zwetschgen bei mir gesetzt. Ich habe Schmerzen gehabt. Schmerzen. In meinem Kopf verletzt.
Mhm.
Nicht gerade am Kopf, am ganzen Körper. Schmerzen, das kann ich nicht sagen, was ich für eine Schmerzen gehabt habe.
Wahnsinn.
Ja. Und dann habe ich mich unter den Zwetschgen bei mir geguckt. Eingeschlafen, wach geworden. Ich sag ja.
Was war das erste Essen, wo sie daheim gegessen haben? Wo sie aus der Gefangenschaft heimgekommen sind? Wissen sie das noch?
Ja.
Was hat es gegeben?
Nein, wenn ich heimgekommen bin, was ich da zu essen gekriegt habe. Ich weiß gerade, dass ich bei meiner Firmenpatin einen Schmarrn gekriegt habe.
Mhm.
Einen Warzenschmarrn, kein Kartoffelschmarrn.
Mhm.
Warzenschmarrn. Das war so gut.
Das glaube ich.
Und da haben wir nach Hause geschickt, so gerade 800 Meter weg gewesen, dass wir mir einen Schlitten holen.
Mhm.
Und ich habe keine schwere Arbeit mehr. Das hat gleich der Doktor gesagt, ich darf keine schwere Arbeit
mehr. Naja, freilich, mit dem Schädelbruch geht da nichts mehr.
Und da bin ich noch nach Hindorf gekommen und da habe ich mal bei einem in der Mechanik gearbeitet, der Radl gehabt hat und so Zeug. Und dann bin ich da drin geblieben, in Zehndorf.
Mhm.
Wenn ich sage, bis 1960 gehe, habe ich mich nicht aufregen dürfen. Das habe ich gleich an sich in den Kopf gekriegt.
Wahnsinn. Ich lese gerade, als sie heimgekommen sind, sie sind an Weihnachten heimgekommen, hat ihre Mutter ein Glätzenbrot gebacken.
Ja.
Obwohl sie gar nicht gewusst hat, dass sie kommen. Hat's trotzdem.
Das war das so, weil ich gesagt habe, geschrieben habe.
Mhm.
Die ist mir wie Pech gehabt. Aber bis Weihnachten bin ich bestimmt daheim.
Ja.
Aber da er so heimgekommen ist, den habe ich nicht geredet.
Mhm, das ist klar, ja.
Und da hat die Mutter, da hat sie immer ein Glätzenbrot gegeben, so ein Weckerl, für die Geschwister, dann für alle. Und da hat sie für mich auch eins gebacken. Und der Vater, der hat noch gesagt, geh weiter, hat er gesagt, was merkst du, der kommt doch nicht mehr. Aber er hat noch später gesagt, selber habe ich auch wieder beim Fenster rausgeschaut.
Ja, ja, freilich, ob man kommt, gell?
Ja, und nachher.
Hat es das Glätzenbrot gegeben? Das war bestimmt gut nach der Zeit. An Weihnachten. Weihnachtswunder, dass sie wiedergekommen sind.
Nein, mein Essen. Essen habe ich nicht viel dürfen. Da, wenn wir heimgekommen sind, haben gleich echt gut gegessen.
Mhm.
Da haben wir gestorben.
Wüchsen Hunger, gell, wenn man so lange. Hunger das, gehabt hat.
Dass die Rinnerei nicht gepackt haben.
Mhm.
Ne? Da ist auch gespart worden momentan. Mhm. Ne? Und nachher, was es halt nicht mehr gegangen ist, bin ich heute nach Hindorf gekommen. Und da habe ich bei einem oder Mechanik gearbeitet.
Sind Sie, haben Sie auf dem Bauernhof noch weiter gelebt gehabt?
Zuerst schon.
Ja.
Und nachher, 50er April, da war Gewerbefreiheit. Ich habe keinen Gesellenbrief, überhaupt nichts gehabt.
Mhm.
Habe ich selber angefangen. Ein Talent habe ich gehabt für die Mechanik.
Mhm.
Da ist es durchgegangen.
Ja. Wie sind Sie zum Fliegen gekommen? Sind Sie selber früher auch geflogen, dass Sie jetzt immer am Flughafen sind?
Ja. Das ist 68 erst aufgemacht worden.
Okay.
Und zuerst mal 60. 61.
Gibt es jetzt auch schon lange dann?
Wo wir einen Flugschein gemacht im Bad Reichenhall.
Ah ja. Also schon immer Leidenschaft zum Fliegen gehabt.
Ja. Mhm. Ich war ja schon fürs Fliegen.
Mhm.
Bei uns zu Hause, da Zettelwagen draußen, da ist Mittag um 2 Uhr immer die U-52 runtergeflogen.
Mhm.
Das ist gleich nördlich von unserem Bauernhof gewesen. Mei, wenn man dem denkt, da, wenn du mitfliegen kannst.
Aber das haben sie geschafft dann, dass sie selber geflogen sind. Wie können Sie sich letztendlich erklären, dass sie die Zeit durchgestanden haben. Wie schafft ein Mensch sowas?
Das ist ja so. Wenn es nicht hier werden musst, wäre es nicht hier. Mhm. Das sage ich dir gleich. Da kann kommen, wo es mag. Mhm. Ne? Warum bin ich durchgekommen? Ne?
Mhm.
Wie du da noch bist, sagt der Heinrichsberger, sie bleiben da. Warum gerade ich?
Ja.
Darum sage ich, das ist der Menschen schon aufgesetzt.
Ja, ja. Was dann Sie der jungen Generation für einen Ratschlag geben? Der jungen Generation, was würden Sie jetzt mit Ihrem Leben, was Sie alles erlebt haben, den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was man machen könnte für sein eigenes Leben?
Aber mir war es erzählt. Also.
Mhm.
Ja, das klang, was ich erlebt habe.
Ja, ja, das klang für drei Leben, was Sie erlebt haben.
Ja, so ist es. Na ja, darum sage ich, die einen überleben es, die anderen nicht.
Mhm.
Weil die anderen eine Kleinigkeit wie ein Kim, eins weg.
Ja. Zufall auch, gell? Entscheidet dann wirklich.
Eine Schwester von mir, die ist mit 55 Jahren an Krebs gestorben.
Mhm.
Jetzt sind uns noch drei. Ja, so ist das Leben. Und ich bin jetzt der Ältere.
Mhm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie die Geschichte erzählt haben. Weil es auch wichtig für die jungen Menschen zu erfahren, was erlebt worden ist und wie es damals war.
Ich wünsche an jeden, dass er das nicht erlebt, was ich mitgemacht habe.
Das glaube ich, ja.
History Wissen. Heute geht es um die Stadt Grenoble in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Grenoble ist eine Stadt im Südosten Frankreichs. Mit heute etwa 158.000 Einwohnern ist sie die größte am Hochgebirge liegende Stadt der Alpen, noch vor Innsbruck. Der gesamte Großraum um Grenoble herum zählt rund 665.000 Menschen. Die Stadt liegt an der Mündung des Drac in die Isère. Damit ihr ungefähr eine geografische Einordnung habt, Grenoble liegt etwa 150 Kilometer südlich von Genf, 100 Kilometer südöstlich von Lyon und 350 Kilometer nördlich der Côte d'Azur. Im nahen Umfeld der Stadt befinden sich alpine Berggipfel mit teils über 3000 Metern Höhe, den westlichen Ausläufer der französischen Alpen. Infolge des Frankreich-Feldzugs wurde Grenoble von der deutschen Wehrmacht im September 1943 besetzt. Ende November wurden 19 Führer des Widerstands gegen die Besetzung hingerichtet. Am 26. Mai 1944 hatte die von den Deutschen besetzte Stadt unter einem schweren alliierten Bombenangriff zu leiden. Nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand vom Juni 1940 liegt Grenoble im nicht besetzten Gebiet, wo sehr schnell die Anfänge des Widerstands geboren werden, insbesondere die sogenannten Combats und Francs-Tireurs. Südfrankreich bleibt unter der Vichy-Regierung. Im Frühjahr 1941 beginnt der Aufbau der Front National und erste Untergrundzeitungen gehen in den Druck. Ein Teil der Armee beginnt ihrerseits, Material und Munition in geheimer Mission zur Seite zu schaffen. Animiert durch die lokale Gruppe der Francs-Tireurs entsteht 1942 in der Nähe von Vercors und durch die Fahnenflüchtige der STO eine Widerstandsbewegung, die sehr bald symbolträchtigen Charakter annimmt. Im November 1942 wird die Stadt von den Italienern und dann ein Jahr später von den Deutschen besetzt. Die Hauptaktivitäten des Widerstands konzentrieren sich auf die Ausbildung und Bewaffnung von Fahnenflüchtigen, die immer mehr zum Kern des organisierten Widerstands in den Wäldern und Bergen rings um Grenoble werden. Die französischen Widerstandsgruppen erweitern kontinuierlich ihre Aktivitäten und zerstören immer mehr Transformationen und Stromleitungen. Sie machen das lokale Büro der STO unbrauchbar, zerstören das Fort Quatre Seigneur und rauben zahlreiche Sprengstofflager aus. Gleichzeitig kommt es am 11. November 1943, dem Jahrestag des Waffenstillstands von 1918, trotz erheblicher Bemühungen der Vichy-Regierung zu einem Generalstreik und zu einer Demonstration vor den lokalen Behörden. Die Regierung antwortet daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen und der Deportation von 395 Patrioten. Die Francs-Tireurs reagieren ihrerseits am 13. November, indem sie die Artillerie befreien. Es folgen schwerwiegende Vergeltungsmaßnahmen, die unter dem Namen Saint-Barthélemy von Grenoble für immer in Erinnerung bleiben. Am 2. Dezember 1943 gelingt jedoch die Befreiung der Kaserne von Bonn, die zwischenzeitlich von den Deutschen als neues Lager genutzt wurde. Es folgen weitere Sabotageakte auf Firmen und Bahnschienen. Mit der Landung in der Normandie erreichen die direkten Aktionen der Widerstandsgruppen in der Region Grenoble ihren Höhepunkt. Unzählige Widerstandskämpfer setzen sich mit allen Kräften dafür ein, die deutschen Truppen zu behindern und die Verkehrswege rings um Grenoble zu blockieren. Durch die Landung vom 15. August 1944 in der Provence werden die Deutschen letztendlich gezwungen, die Stadt am 21. August zu verlassen. Zuvor werden jedoch zahlreiche Gefangene und Opfer der Gestapo regelrecht massakriert. Am 22. August 1944 wird Grenoble befreit. Insgesamt werden etwa 840 Bewohner der Stadt hingerichtet. Über 2000 Soldaten finden im Kampf den Tod. Hinzu kommen viele Vermisste und über 1100 Deportierte, von denen über die Hälfte ihre Heimat nie wiedersehen. Zur Info: Der französisch-deutsche Waffenstillstand führt zu einer Trennung Frankreichs in zwei Hauptzonen. Das ist einerseits die besetzte Zone, welche die von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete umfasst, sowie die freie Zone, die im Volksmund auch als Nono-Zone, das steht für Non-Occupé, nicht besetzt sozusagen, bezeichnet wird. Die von den Deutschen besetzte Zone steht unter Befehl des Militärgouverneurs von Paris, General Otto von Stülpnagel, und umfasst ungefähr 55% des Territoriums. Im November 1942 wird sie in die Nordzone umbenannt, als die Deutschen auch die freie Zone besetzen. Die freie Zone. Am 2. Juli 1940 richtet sich die französische Regierung in der Stadt Vichy ein. Vichy wird dadurch in gewisser Weise nun zur Hauptstadt der freien Zone. Am 10. Juli 1940 übergibt das Parlament an Marschall Pétain die vollen Machtbefugnisse. Dieser verkündet den französischen Staat und beginnt wenig spät mit einer Politik der Kollaboration mit den deutschen Besetzern. Nach der deutschen Besetzung von Vichy Frankreich im November 1942 wird die freie Zone in Südzone umbenannt. Die italienische Zone führt östlich von Cambéry, Grenoble und Gap entlang bis einschließlich nach Nizza. Allerdings besetzen die Italiener tatsächlich nur wenige Punkte des Gebiets. Die Résistance in Frankreich entstand unmittelbar nach der deutschen Besatzung. Anfangs waren es nur wenige tausende Menschen, die die deutsche Besetzung nicht einfach so hinnehmen wollten. Ihr Ziel war das planmäßige Vorgehen gegen die Besatzer. Die Résistance war nicht einheitlich organisiert und geführt, sondern verfolgt im Sinne ihrer Trägerorganisationen verschiedene Ziele. Die Aktivitäten der Résistance umfassen unter anderem einmal die Sammlung und Übermittlung von Informationen, Sabotageakte, zum Beispiel von Eisenbahnen oder Telefonleitungen, Tötung von deutschen Offizieren und Soldaten sowie den Mitarbeitern, logistische Unterstützung für alliierte Flieger und Fallschirmjäger, Organisation der Fluchtwege oder Grenzübergänge, Herstellung von gefälschten Dokumenten. Im Zweiten Weltkrieg ist Grenoble also Teil des Vichy-Regimes. Da die Résistance in Grenoble besonders aktiv war, besetzten deutsche Truppen die Stadt im September 1943, schaffen es aber nicht, die französischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer zu besiegen, und ziehen sich am 22. August 1944 zurück. Ich bin sehr dankbar, dass mir Sepp Heinrichsberger seine Geschichte erzählt hat. Noch heute hat er eine Narbe im Gesicht von seinem Schädelbruch in der Kohlemine in Frankreich. Seine Wut darauf, dass die Obrigen einen Krieg befehlen und der einfache Mann diesen letztendlich führen muss, ist nach wie vor sehr groß. Vor allem jetzt, da es mit dem Russland-Ukraine-Konflikt einen erneuten Krieg in Europa gibt. Der Rattenschwanz, den die Soldaten Jahre nach sich ziehen, vergisst man oft. Zum Beispiel verfolgen einen Albträume, eine posttraumatische Belastungsstörung, von der nach dem Zweiten Weltkrieg noch niemand wusste. Man nannte es damals Kriegszittern. Wie es ist, im Krieg die Freunde und die Kameraden neben sich sterben zu sehen, kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Der Krieg holt nur das Schlechteste aus einem hervor. Aus Opfern werden Täter und umgekehrt. Besonders emotional getroffen hat mich selbst Verwandlung. Katholisch erzogen hätte er sich niemals vorstellen können, einen Menschen zu töten. Letztendlich bedeutet Krieg aber genau das. Tod, Elend und Verderben. Sepp hat nur einen Wunsch. Niemand soll das erleben, was er in jungen Jahren erleben musste. So etwas kann man nicht einfach vergessen. Die Narben, seine schwere Verletzung, die ihn stets daran gehindert hat, weiterhin körperlich zu arbeiten. Die seelischen Schmerzen, die man von außen nicht sieht. In diesem Zusammenhang möchte ich ein bekanntes Gedicht vorlesen. Kriegslied aus dem Jahre 1778 von Matthias Claudius, geschrieben zu Beginn des Bayerischen Erbfolgekriegs. Skrieg ist Krieg, o Gottes Engel wehre, und rede du da rein, ist leider Krieg, und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten? Was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halb tot, im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot. Wenn tausend Väter, Mütter, Bräute, so glücklich vor dem Krieg, nun alle elend, alle arme Leute, wehklagten über mich. Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten, Freund und Feind ins Grab, versammelten und mir zu Ehren krähten, von einer Leiche herab. Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen, ist leider Krieg, und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Obwohl das Gedicht vor knapp 250 Jahren geschrieben wurde, zeigt es, dass der Krieg immer wieder nach demselben Muster abläuft. Er bringt den Soldaten, den Daheimgebliebenen, den Geflohenen, den Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern und Kindern nichts als Schmerz. Versucht in diesem Zusammenhang, so viel wie möglich zu schätzen, dass wir hier in Deutschland in Frieden und Freiheit leben dürfen. Wenn auch du dir Selbsterzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. So trägst auch du einen Teil dazu bei, dass das Feuer am Leben bleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir über meinen Instagram-Kanal Themenwünsche schicken würdest. Vielleicht kennst auch du einen Zeitzeugen, der mir seine Geschichte erzählen möchte. Wenn ihr mehr über Sepp Heinrichsberger und weitere Soldatenschicksale lesen wollt, kann ich euch das Buch Irgendwie überlebt, Soldatenschicksal im Zweiten Weltkrieg empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Seid nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.